Hallo und herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich heute ganz besonders, euch Matthias Eulerolle vorzustellen. Matthias ist Unternehmer, hat schon ganz, ganz viele Dinge in seinem Leben ausprobiert, war früher Ö3-Moderator, hat dann von einem Tag auf den anderen gekündigt, hat sich beim Arbeitsmarktservice gemeldet und sich daraufhin selbstständig gemacht. Matthias hat aus einem Puff eine Szenebar gemacht, war Radioprogrammchef bei Superfly und später dann auch Besitzer einer PR- und Werbeagentur. Da haben wir uns kennengelernt, da durfte ich für den Matthias 1,5 Jahre arbeiten und ja, hat dann seinen Weg irgendwie gebahnt zum Pressesprecher von damaligen Bundeskanzler Werner Faymann und Kommunikationschef der SPÖ. Also viele spannende Punkte, viele spannende Sprossen auf der Karriereleiter von Matthias und wir haben heute unter anderem darüber gesprochen, warum es ohne Scheitern keinen Erfolg gibt, wie du große Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen kannst und ja, warum es eine gute Idee ist, möglichst viel Neues zu probieren und warum es keine so gute Idee ist, dem Geld nachzulaufen. Und die Selbstständigkeit und worauf du achten musst, wenn du dich selbstständig machen möchtest, das war natürlich auch ein großes Thema im Gespräch mit Matthias Eulerolle und warum es so wichtig ist, auch einfach anzufangen. Und wir fangen jetzt an mit der heutigen Folge, wie du mit Freude und Erfolg dein eigenes Ding machst. Viel Freude mit dem Gespräch mit Matthias Eulerolle. Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Matthias, ich kenne persönlich eigentlich keinen Menschen, der so viele verschiedene Dinge angefangen hat und damit erfolgreich war. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du was angreifst, dann wird das was. Und ich habe ja selber auch irgendwie das Glück gehabt, mal für dich arbeiten zu dürfen in einer Mediaagentur und habe dich da ja auch irgendwie sehr erlebt als jemanden, der ein Macher ist, der einfach tut. Jetzt würde ich gern grundsätzlich mal auch ein bisschen über die Frage sprechen, wie macht man eigentlich erfolgreich sein Ding? Wie verwirklicht man seine Träume? Wie folgt man seinen Visionen? Aber lass uns doch einmal beginnen so ein bisschen mit deiner Story. 15 Jahre, vor 15 Jahren warst du noch Ö3-Moderator. 2004, glaube ich, hast du aufgehört, gell?
Ja, das stimmt, ja, das ist recht. Ich habe jetzt gerade nachgerechnet.
Mhm. Also ungefähr 15 Jahre. Und du warst ja sehr erfolgreich als Ö3-Moderator. Du hast die Austria Top 40 moderiert, du hast ein gutes Gehalt gehabt in sehr jungen Jahren. Erzähl doch einmal ein bisschen von der Zeit und auch, warum es dann zu Ende gegangen ist.
Naja, ich glaube, zuerst ist einmal die Frage der Definition von Erfolg. Ich glaube, es gibt niemand, der alles angreift und alles wird zum Erfolg. Wir leben nur in einer Welt und in einer Gesellschaft, in der über Misserfolge immer weniger geredet wird als über Erfolge. Denn überall, wo Erfolg ist, ist auch Misserfolg. Und ich habe ganz viele Dinge angefangen und angegriffen, die nichts geworden sind. Aber ich habe halt nicht aufgehört, sondern habe einfach gesagt, okay, hat nicht funktioniert, wurscht, aufstehen, weiter geht's. Ja. Also das ist, glaube ich, mal die Frage des Erfolgs. Um auf deine Frage zurückzukommen, wie das war damals bei Ö3. Ich bin relativ jung zu Ö3 gekommen, habe viele Jahre dort moderiert und nach 7 Jahren habe ich mir dann gedacht, war, glaube ich, so in Mitte, Ende 20, sehr gut verdient und habe ich ein sehr entspanntes Leben gehabt, muss man sagen. Und habe mir dann gedacht, aber wie geht's jetzt weiter? Mache ich das jetzt bis zum Ende meiner Tage und bis zum Ende meiner Tage werde ich aus der Würzburggasse bezahlt und dann, wenn man mich bei Ö3 nicht mehr will, dann gehe ich halt irgendwann mal zu Radio Wien und wenn es dort nicht mehr geht, dann gehe ich irgendwie zu Ö1 und dann werde ich irgendwann einmal in die Pension verabschiedet. Oder will ich was anderes eigentlich auch noch? Und dann habe ich mir gedacht, wann mache ich das, wenn ich das nicht jetzt mache? Jetzt, wo ich noch nicht weder eine Familie habe, noch irgendwie Belastungen, Schulden, sonst was habe, sondern einfach jung und frei bin und entscheiden kann, ich mache jetzt was ganz was anderes. Und bin dann eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen habe ich mich entschlossen, meinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. Und bin einmal, weil ich mir gedacht habe, das ist einmal der erste Weg, ich bin einmal zum AWS gegangen. Und weil ich mir gedacht habe, da bin ich einmal zumindest krankenversichert, das ist einmal der Anfang. Die hat sich meinen alten OF-Vertrag angeschaut, die AMS-Mitarbeiterin, und hat mich eigentlich ausgelacht und gesagt, was soll ich mit Ihnen jetzt hier? Was möchten Sie von mir? Ja? Was soll ich jetzt mit Ihnen machen? Und ich habe gesagt, na, eigentlich eh nicht viel. Lassen Sie mich ein halbes Jahr in Ihrem Unternehmensgründungsprogramm sein und ich will jetzt meine eigene Firma gründen und dann falle ich auch niemand mehr zur Last. Und dann habe ich halt begonnen. Mit meinem Laptop und meinem Handy zu versuchen, mich selbstständig zu machen.
Zu versuchen?
Ja, und bin natürlich immer mit 100.000 Ideen an den Start gegangen, die ich alle begonnen habe zu verfolgen. Und habe mal ganz schnell gesehen, dass eigentlich niemand auf mich wartet. Wenn du nämlich nicht mehr bei Ö3 bist, hast du auch nicht mehr den Wert von Ö3 und viele Menschen, die davor wahnsinnig freundlich zu dir sind und sagen, du bist der Beste und der Tollste und der Großartigste, die grüßen dich kaum mehr. Das ist immer eine schmerzvolle Erfahrung, aber auch die macht einen letztendlich stärker und man lernt zu unterscheiden, wer sind die wirklichen Freunde, wem liegst du wirklich am Herzen und für wen warst du wichtig aufgrund deiner Rolle, deiner Funktion. Und da bin ich mal ganz lang mit ganz vielen Dingen gescheitert. Also ich habe unfassbar viel gearbeitet und eigentlich dafür so gut wie gar kein Geld bekommen, weil ich einfach lauter Ideen verfolgt habe, die zwar lieb und nett und schön waren, aber am Ende des Tages ehrlicherweise wenig bis gar kein Geld gebracht haben. Und da war wahrscheinlich meine Quote zu Beginn meiner Selbstständigkeit 20% habe ich gearbeitet mit einem finanziellen Output. Und 80% waren mehr oder weniger für die Fisch. Und mit der Zeit lernt man halt dann auch aus den eigenen Fehlern und dann schafft man es irgendwann mal, diese Quote umzudrehen. Und das ist dann über die Jahre gelungen. Mhm.
Wie viele Leute haben dich gefragt, ob du verrückt geworden bist, als du deinen Job bei Ö3 gekündigt hast und zum AMS gegangen bist?
Ich bin, wann immer ich meine Jobs gewechselt habe, von allen gefragt worden, ob ich eigentlich verrückt bin. Das ist ein ganz normaler Zustand, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Das ist bisher immer so der Fall gewesen, es wird auch in der Zukunft immer der Fall sein. Ich mache einfach das, mehr oder weniger, was mir Spaß macht und von dem ich glaube, dass es mich persönlich auch irgendwie weiterbringt. Und habe eigentlich, ich glaube, ich habe eigentlich relativ wenig Angst, weil das Einzige, was es zu verlieren gibt, ist immer der Alltag, in dem ich lebe und der wird dann ersetzt durch eine andere Form von Alltag und das heißt ja nicht, dass der unbedingt schlechter ist. Also so gesehen, wurde ich immer wieder gefragt von Menschen, ob ich verrückt bin. Ich habe immer darauf geantwortet, das müsst ihr selber entscheiden. Ich will das jetzt machen und deswegen mache ich es jetzt und habe mich dann aber auch nie wirklich abbringen lassen.
Du hast ja auch wahnsinnig viel gemacht dann in den letzten 15 Jahren. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was denn da so die Höhepunkte waren. Ich weiß, wir haben uns kennengelernt zu einer Zeit, da hast du deine Mediaagentur gegründet, wo ich dann für dich gearbeitet habe, 1,5 Jahre. Danach, ich kann mich erinnern, du warst Szene-Bar-Gründer und kurze Zeit Besitzer, du warst Radioprogrammchef bei Superfly. Erzähl doch mal ein bisschen von der Zeit, was denn da so deine Höhepunkte waren, was hast du eigentlich alles gemacht?
Ja, das ist schwer zu rekonstruieren.
Also,
Ich versuche es jetzt mal. Na, begonnen habe ich mal, weil es natürlich in der Nähe dessen war, wo ich davor war, nämlich beim Radio, und beim Radio ist immer die Musik, habe ich mal begonnen, sehr viel mit Musik zu arbeiten. Also ich war ein Musikmanager von ein paar Bands. Das war teilweise relativ erfolgreich. Zumindest für die Bands, für mich weniger. aber gut, soll so sein. Habe dann begonnen, in einer Zeit, bevor es noch Musikstreaming gab, iPods für Lokale zu vermieten mit fertigen Musikprogrammen. Dann habe ich gesehen, okay, das, was eigentlich bei den Bands recht gut funktioniert hat, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit und die PR, das könnte ich eigentlich auch für Menschen machen, die mir was dafür bezahlen, und bin dann in Richtung PR und Werbeagentur gegangen. Habe das einige Jahre gemacht, das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Habe dann begonnen, Content zu produzieren, habe viel für McDonald's gearbeitet, das ganze Instore-TV-Programm damals inhaltlich aufgebaut und gemacht. Was habe ich dann gemacht? Dann hat es mich natürlich immer wieder zum Radio zurückgezogen, weil das irgendwie so meine Heimat war. Habe immer wieder unterschiedlichste Radioprojekte gemacht, war dann einige Jahre Programmchef von Superfly, Dann hatte ich immer die Idee, ich wollte mal ein Lokal haben. Hat sich ergeben, dass ich ein ehemaliges Puff irgendwie übernehmen konnte und haben mir gedacht, super, aus dem Puff machen wir jetzt eine Bar und weil es so lustig ist, nennen wir sie doch auch gleich Puff.
Was super funktioniert hat, auch in den Medien.
Hat natürlich auch wieder medial sehr gut funktioniert. Ja. Mit dem, ich habe eigentlich nur das Türschild aufgehängt, mit auf dem oben gestanden ist Puff, habe ein Foto gemacht und das auf Facebook gepostet mit den Worten, was ist denn das? Und ab dem Zeitpunkt dann war ich in allen Zeitungen und überall drinnen. Aber das ist auch etwas, die Bar war immer voll und war in den Medien und gilt für viele Leute als die große Erfolgsgeschichte. Letztendlich war sie für mich keine Erfolgsgeschichte. Ich habe damit nur Geld verloren. Die Einzigen, die damit Geld verdient haben, das waren meine Kellner. Ich weiß nicht wie, aber letztendlich habe ich ihnen sehr vertraut. Das war, glaube ich, nicht so ganz richtig, aber egal. Es war ein Versuch und das war für mich definitiv ein Scheitern. Und ich weiß, ich mache nie wieder Gastronomie. Oder wenn ich Gastronomie mache, dann mache ich sie so, dass ich wirklich selber dahinter stehe und das selber mache. Aber das, man muss wissen, was man kann und was man nicht kann. Man muss auch hier Verluste oder Niederlagen einstecken. Und so gesehen ist beispielsweise die Bar nicht eine reine Erfolgsgeschichte. Es ist eine Erfolgsgeschichte, was vielleicht die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Sie war meistens voll, es war gute Stimmung, wir haben es lustig gehabt dort. Aber jetzt als unternehmerischer Erfolg möchte ich diese Bar zum Beispiel nicht bezeichnen. Mhm. Und dann war es so, um die Geschichte weiterzuziehen, dann habe ich mit meiner Werbeagentur wurde ich gefragt, ob ich einen Teil des Nationalratswahlkampfes 2013 für die SPÖ übernehmen möchte, nämlich den Personenkomitee Wahlkampf für Werner Faymann. Und da mich Politik immer schon interessiert hat und das auch so ein Thema war, das mich mein ganzes Leben beschäftigt hat und gesagt hat, das möchte ich mal machen, weil das finde ich einfach spannend, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und das hat recht gut funktioniert. War jetzt wiedergewählt worden als Bundeskanzler. Und danach hat mich der Josef Ostermeier angerufen und gesagt, du, ich weiß, du hast zwar viele Firmen und du bist Unternehmer und du hast 100.000 eigene Sachen, ich frage dich nur mal trotzdem, ich werde Kanzleramtsminister, möchtest du nicht mein Pressesprecher werden für die Kulturangelegenheiten? Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich total spannend, eine Zeit lang im Bundeskanzleramt arbeiten, sehen, wie dieses Land funktioniert, wie Politik funktioniert, wie Strukturen funktionieren. Dann noch dazu der Kulturbereich, den ich auch immer sehr gern gemacht habe und Josef Ostermeier, der mir immer sehr sympathisch war. Und habe wirklich gesagt, ja, das mache ich. Und stand halt auf einmal vor der Situation, dass ich von heute auf morgen mehr oder weniger meinen Mitgesellschaftern erklären musste, ich bin jetzt nicht mehr da, ich müsste es jetzt ohne mich weitermachen.
Die Mitgesellschaften beim Radio?
Ja, beim Radio, in der Agentur, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und in weiterer Folge dann auch meiner Familie erklären musste, wir haben jetzt ein wesentlich geringeres Familieneinkommen. Und ich werde viel weniger Zeit haben, weil ich habe jetzt nicht mein selbstbestimmtes Leben, in dem ich selber entscheiden kann, wann ich wo, wie viel arbeite und wohin ich gehe, sondern ich habe jetzt einen Chef im Bundeskanzleramt und wenn der Termine hat, dann muss ich ihn zu den Terminen begleiten und so gesehen wird das jetzt ein bisschen anders werden.
Wird die Familie reagiert?
Ja, not very amused, aber sie waren das schon gewohnt von mir, dass ich halt immer wieder in meinem Leben komplette 180-Grad-Kurven fahre. Und ich kann das auch nicht anders. Also es ist mir dann in so einem Fall, es hat dann wahrscheinlich auch damit zu tun, dass mir letztlich auch Geld oder ein bequemes Leben, das man sich mit Geld erschaffen kann, nicht wahnsinnig wichtig ist. Also ich freue mich, wenn ich Geld habe und damit gut leben kann. Wenn ich weniger habe, weiß ich, kann ich mit weniger genauso gut leben und bin ich um keinen Deut trauriger oder geht es mir schlechter.
Mhm. Ist das ein Erfolgsrezept auch, das vielleicht so dir die Angst nimmt davor, dann auf einmal sagen, oh jetzt, wenn ich dann meinen Lebensstandard aber senken muss und nicht mehr so viel verdiene, da bleibe ich lieber in meinem sicheren Hafen? Hat dir das geholfen?
Das kann natürlich bis zu einem gewissen Grad so sein, weil ich natürlich auch glaube, dass es sowas wie ein wenn man so möchte, ein Gesetz der Anziehung gibt und wenn ich die ganze Zeit dem Geld hinterherlaufe und mir denke, ich brauche und ich muss und ich will mehr vergehen, dann was suggeriere ich? Ich suggeriere und sage mir selber oder dem Universum oder wem auch immer, den ganzen Tag lang, ich habe nicht genug davon. Mhm. Und wenn mir das eigentlich mehr oder weniger egaler ist, wenn man so möchte, dann kommt das irgendwie von selber. Oder halt auch nicht. Also ich bin zum Beispiel, als ein Beispiel, in meiner Zeit, als ich meine Agentur gehabt habe, habe ich immer bin ich immer am BMW gefahren und es war für mich selbstverständlich, ich komme aus dem Haus und steige in meinen BMW. Als ich im Bundeskanzleramt war, bin ich aus dem Haus ausgegangen, bin einmal eine Viertelstunde zu Fuß zur Straßenbahn gegangen, mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren und habe es genossen, in der Straßenbahn in Ruhe die Zeitung lesen zu können und nicht mit den anderen im Stau stehen zu müssen. Das ist immer die Frage der Perspektive.
Du hast vorher gesagt, das Scheitern hat dich immer begleitet. Das hört man ja auch immer wieder von sehr erfolgreichen Unternehmern. Das Scheitern ist part of the game. Hast du sowas wie Angst vorm Scheitern gehabt jemals? Oder vielleicht etwas nicht gemacht, weil du dir gedacht hast, das ist mir ein bisschen zu brenzlig? Oder gibt's das bei dir gar nicht?
Ich mache schon Dinge nicht, weil sie mir zu brenzlig sind. Aber dann hat das weniger damit zu tun, dass ich Angst vorm Scheitern habe, sondern wenn sie mir nicht korrekt, wenn sie mir nicht koscher, wenn sie mir nicht in Ordnung vorkommen, dann lasse ich es weg. Also ich arbeite, ich suche mir genau aus, mit wem ich zusammenarbeite und ich habe das immer schon so gemacht. Also ich bin nicht bereit, für Geld oder für Erfolg meine Weltanschauung oder meine Werte irgendwie zu verraten. Ja. Das schon. Aber eine Angst vorm Scheitern. Natürlich habe ich mir immer wieder beim Projekt gedacht, das ist jetzt aber deppert, wenn das nichts wird. Und dann ist es aber oftmals nichts geworden. Aber dafür ist was anderes was geworden. Und es hat am Ende des Tages hat alles seinen Sinn gehabt. Also jetzt, es gibt diesen Spruch, you can only connect the dots backwards. Im Nachhinein gesehen hat alles, auch jede schwierige Phase und jede positive wie jede negative Phase, seinen Sinn gehabt. Und wenn man so dieses grundsätzliche Vertrauen hat, es wird schon das Richtige passieren für mich, dann glaube ich, hat man nicht so viel Angst.
Und lässt sich eher auf neue Projekte und neue Herausforderungen ein. Lass uns darüber gleich noch einmal sprechen. Wir müssen noch eine kleine Lücke schließen, nämlich vom Bundeskanzleramt zu heute.
Ach so, ja.
Wie ist es weitergegangen?
Ja, also dann war ich Pressesprecher von Josef Ostermayer, eigentlich nur ein Jahr lang. Weil nach einem Jahr hat er mich dann zu sich geholt und gesagt, ich will es zwar nicht, aber ich kann nicht anders. Es ist so, der Herr Bundeskanzler hat mich gebeten, dass du in Zukunft für ihn arbeitest und Pressesprecher des Bundeskanzlers wirst. Und es ist für uns alle wichtiger sozusagen, dass es der gesamten Regierung und gut geht. Und aus dem heraus würde ich dich bitten, dass du das machst. Dann bin ich noch am gleichen Tag in ein anderes Büro übersiedelt, war Pressesprecher des Bundeskanzlers.
So schnell geht das dann auf einmal?
Ja, das geht dann ganz schnell. Da bist du dann in der Sekunde, gehst aus dem Büro raus, packst deine Sachen und bist weg. Und das war zum Beispiel, das war sicherlich der härteste Job meines Lebens, muss ich sagen, weil er einfach ein 24-Stunden-Job ist. Du bist durchgehend am Telefon. Du musst erreichbar sein, du musst für Journalistinnen und Journalisten erreichbar sein, du musst selbstverständlich für den Bundeskanzler erreichbar sein, du musst für Minister, für Fachreferenten, für alle erreichbar sein. Das Telefon läutet rund um die Uhr, du bist einfach immer am Telefon, egal wo du bist. Ich habe mich währenddessen eigentlich nur immer wieder getröstet mit dem Gedanken, egal was danach kommt, es wird ein Honigschlecken sein gegenüber dem.
Was hast du denn da gelernt über dich selbst? In der Zeit, wo es so hart.
Man lernt schon, dass die persönlichen Grenzen wesentlich, also man ist schon zu viel mehr fähig, als man immer glaubt, dass man fähig ist. Ja. Also man raunt nachher nicht mehr so schnell über viel Arbeit oder über Druck oder sonst was. Weil, also gerade als Pressesprecher des Bundeskanzlers muss man sich vorstellen, das ist ein Job, bei dem kannst du nicht gewinnen. Du bist, wenn was nicht funktioniert, ist es immer die Kommunikation. Das ist ganz klar. Wurde falsch kommuniziert, weil in Wirklichkeit ist es ja ursuper. Und wenn was gut funktioniert, dann war es natürlich nicht die Kommunikation, sondern war es natürlich die Sache. Also es ist du kannst einmal nur verlieren. Das ist einmal die eine Sache. und du bist, ja, letztlich ist es natürlich ein Job, in dem du den ganzen Tag kommunizieren musst. Du redest durchgehend, du versuchst, Menschen von etwas zu überzeugen, von dem du auch selber überzeugt bist, sonst könnte ich das nämlich nicht machen. Und du bist natürlich mit letztlich ist es schon auch bis zu einem gewissen Grad ein, wenn man so möchte, ein Kommunikationskrieg, der entschieden ist, letztlich immer, wenn die Abendzeitungen des nächsten Tages und die Frühzeitungen da sind, dann siehst du, wie gut warst du und wie gut waren die anderen. Wie gut konntest du deine Geschichte erzählen? und wie gut ist es den anderen gelungen, deine Geschichte kaputt zu machen. Und das ist jeden Tag, den ganzen Tag so. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind auch nicht wirklich, nämlich dann, wenn die Zeitungen nicht erscheinen. Das ist, glaube ich, soviel ich weiß, am 26. Dezember und am 25. Da machen sie nur eine Ausgabe für Weihnachten. Also ein bisschen mehr Ruhe, aber ansonsten geht das ganze Jahr. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und
wie lange letztlich,
naja, das habe ich gar nicht so lange gemacht, weil ich dann gebeten worden bin, glaube ich, schon nach einem halben oder einem Dreivierteljahr. Der Werner Feimann zu mir gesagt, du, ich würde dich bitten, dass du mit dem Gerhard Schmidt gemeinsam die Bundespartei übernimmst, dass du Kommunikationschef wirst und sein Stellvertreter als Bundesgeschäftsführer. Und das geht dort natürlich weiter. Da hast du nur noch eine Ebene mehr, dass du nicht nur die Ebene der Journalistinnen und Journalisten, sondern da musst du auch letztlich herumfahren und deine eigenen Parteifreunde, die sogenannten, versuchen, ja, zu überzeugen, mit denen reden, ihnen ihre Ängste nehmen, ihre Wünsche anhören und versuchen, mit denen ein gutes Verhältnis herzustellen. Was aber auch wiederum schwierig ist, weil die Menschen stellen sich immer vor in der Politik, naja, es gibt einen Chef und der sagt das und das wird gemacht, bumm, so, und der ist Bundeskanzler und der haut am Tisch, bam. Der Punkt ist nur der, wenn ein österreichischer Bundeskanzler am Tisch haut, imponiert das nicht einmal im Tisch. Zitat Willy Brandt übrigens, nicht auf Österreich bezogen, sondern auf ihn bezogen. Stimmt bis zu einem gewissen Grad, weil natürlich eine Partei ist nicht eine Firma, wo es einen Chef gibt, der entscheidet, sondern eine Partei ist letztlich ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Menschen, die alle wiederum Menschen hinter sich haben. Und wenn man so möchte, ist das eine Aktiengesellschaft, in der jeder Mitarbeiter gleichzeitig Aktionär ist. Mhm. Und die lassen sich nicht einfach sagen, so ist es und aus, sondern die musst du überzeugen. Und die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen, weil sie selber auch für ihre Gruppe, in ihre Gruppe weiterkommen wollen, weil sie persönliche Karriereinteressen haben, weil sie inhaltliche Interessen haben. Das heißt, es ist ein recht, wie soll man sagen, ein kompliziertes Kommunikationsvorhaben, eine österreichische Partei irgendwie in Sachen Kommunikation auf eine Linie zu bringen. Ist manchmal geglückt und manchmal auch nicht geglückt, logischerweise, aber das, ja, auch das gehört dazu. Das habe ich gemacht, ja, ich bin noch nicht fertig. Nein, das habe ich, also da war ich in der SPÖ. Ja. Kürzen wir das Ganze ab. 2016, 1. Mai, Werner Feimann ist 8 Tage später zurückgetreten. Für mich war klar, ich wurde von Ostermeier und Feimann in die Politik geholt. Wenn die weg sind, höre ich auch wieder auf. Für mich war klar, das ist eine zeitlich begrenzte Periode, in der ich das machen werde. Und dann war für mich klar, so, ich mache das, was ich vorher auch gemacht habe. Ich warte jetzt nicht darauf, dass mir irgendwer irgendwo irgendeinen Posten anbietet, wo ich dann sitze und warte, sondern ich werde wieder Unternehmen und werde wieder selbstständig. Das liegt irgendwie auch in meinen Genen. Und ich habe dann irgendwie kurz danach bin ich auf einen Café gegangen mit dem Werner Feimann und er hat zu mir gesagt, du, ich wollte eigentlich mein ganzes Leben auch Unternehmer sein und wollte immer selbstständig sein. Wollen wir nicht was gemeinsam machen? Und dann haben wir gemeinsam eine Firma gegründet. Das ist jetzt 3 Jahre her und die haben wir nach wie vor und mit der sind wir relativ viel unterwegs und haben viel Spaß an den Dingen, die wir machen.
Was machst du genau?
Das ist jetzt schwer zu sagen. Das frage ich mich selber den ganzen Tag.
Du fliegst viel, das ist so.
Ja, leider. Das ist, mein ökologischer Fußabdruck ist sehr negativ. Ja. Davon abgesehen, naja, was, eigentlich kann man es auf 2 Bereiche heraustrennen. Das eine ist der Bereich Immobilienprojektentwicklung. Da geht es darum, dass wir gemeinsam mit teilweise gemeinnützigen Wohnbauträgern versuchen, Wohnraum herzustellen. Das heißt, wir entwickeln Projekte, wir planen sie, manchmal bauen wir sie dann auch oder wir verkaufen sie vorher bereits weiter und sind eigentlich im Immobilienbereich tätig. Das ist insofern natürlich auch sehr gut, weil gerade der Werner Feimann da wahnsinnig viel Erfahrung hat, weil er viele Jahre ja Wohnbaustadtrat war. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, wir haben ein Beratungsunternehmen in Deutschland, in Berlin. Und mit diesem Beratungsunternehmen unterstützen wir internationale Firmen auf ihrem Weg in andere Märkte. Mhm. Also das kann sein europäische, deutsche Unternehmen, die nach China wollen, nach Amerika, amerikanische, die zu uns wollen. Die beraten wir und für die versuchen wir, Lösungen zu finden und sie zu unterstützen.
Also wieder eigentlich ein völlig neues Feld, das sich vielleicht auch ein bisschen ergibt aus dem, was du vorher gemacht hast für die SPÖ mit dem Werner Faymann, aber eigentlich ja. Wieder ein neues Abenteuer, oder?
Es ist ein neues Feld, letztendlich aber trotzdem für mich wiederum entlang meines beruflichen roten Fadens, nämlich der Kommunikation. Mhm. Weil am Ende ist das alles nichts anderes als Kommunikation. Mhm. Ob ich jetzt eine Bar betreibe, das ist wie eine Bühne. Mhm. Eine Bar ist eine Bühne, auf der lieferst du jeden Abend eine Show ab. Und entweder machst du eine gute Show und die Leute kommen, oder du machst eine fade Show und es kommt niemand. Mhm. Und in dem Fall ist es genau das Gleiche. Was mache ich? Ich habe unterschiedliche Kulturen. Ich habe chinesische Unternehmen, die ganz anders funktionieren, die ganz eine ganz andere Struktur haben, die gar nicht zu vergleichen sind mit Unternehmen bei uns. Mhm. Und wenn ich denen versuche, unsere Kultur, unsere Märkte näher zu bringen und ihnen Lösungen aufzeige, wie sie auch bei uns erfolgreich sein können, ist es auch nichts anderes als die Kommunikation. Was dazu kommt, ist natürlich, das ist schon etwas, das sich durch die Zeit in der Politik ganz gut entwickelt hat, sind natürlich auch Kontakte, selbstverständlich. Mhm. Es ist für mich wesentlich leichter geworden, wohin zu kommen, Termine zu bekommen, mit Menschen zu sprechen. Das Netzwerk ist natürlich ausgebaut geworden.
Darüber würde ich dich dann auch gerne noch fragen, wie denn das eigentlich mit dem Networken so ist und wie wichtig es eigentlich ist, ein gutes Netzwerk zu haben. Aber du hast vorhin noch was Spannendes gesagt, nämlich, dass wir eigentlich zu sehr viel mehr fähig sind, als wir uns selber zutrauen. Und dass es da Grenzen gibt in unserem Kopf, die uns im Vorfeld einmal sagen, das geht nicht. Hast du denn diese innere Stimme oft gehört, wenn du irgendwas Neues angefangen hast, so auch vielleicht, warst du jemals mit Selbstzweifeln konfrontiert? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Wie war das für dich?
Ich bin immer drauf gekommen, dass das alles Kooperation am offenen Herzen ist. Also die ganzen Dinge, die ich gemacht habe, das sind alle Sachen, die jetzt nicht in dem Sinn wahnsinnig schwer sind. Also es gibt Jobs, für die musst du wirkliche Fachkenntnisse haben. Also zum Beispiel Operationen am offenen Herzen. Das würde ich mir nicht zutrauen. Viele andere Branchen funktionieren nach den gleichen 3, 4, 5, 6 Parametern. Wenn du die verstanden hast, dann kannst du dich innerhalb dessen bewegen. Und also ich halte die meisten Dinge nicht für eine Hexerei und habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer alles mir selber beigebracht, was ich wissen musste, und versucht, wenn mich was interessiert hat, mich mit einer Materie zu beschäftigen und diese zu verstehen. Und wenn ich sie verstanden habe, dann kann ich mich innerhalb der Materie bewegen. Wenn ich mich nicht auskenne und mir jeder zweite Begriff nicht klar ist und ich nicht weiß, was der meint, wenn er dieses oder jenes Wort sagt, dann wird es ein bisschen schwierig sein. Mhm. Aber das kann man lernen. Das ist alles, wie gesagt, keine Hexerei.
Wenn du vor einer neuen Herausforderung stehst, die ja mitunter groß sein kann, wo man vielleicht am Anfang auch oft das Gefühl hat, das ist ein Riesenberg, ich habe keine Ahnung, wie ich das bewältigen soll, weil ich mache das vielleicht zum ersten Mal, ich habe mich damit noch nie wirklich näher auseinandergesetzt. Was sagst du dann zu dir? Wie fühlst du dich? Hast du da einen Modus, in den du wechseln kannst, der dir Kraft gibt?
Ich suche mir Menschen, die sich damit auskennen. Mhm. Und mit denen rede ich. Das ist ganz einfach. Entweder engagiere ich sie oder ich rede mit ihnen.
Ja. Aber wie geht's dir? Du hast sofort das Selbstbewusstsein, dass du sagst, so, und ich kann das und ich mache das und ich rede einfach mit den richtigen Leuten?
Nein, ich sag mir nicht, ich kann das und ich mache das, sondern ich gehe mal die Straße, ich probiere es mal aus. Mhm. Ich denke mir, okay, wie könnte sowas logisch funktionieren? Mhm. Wie könnte man das machen? Dann beginne ich mich mal in eine Richtung zu bewegen. Mhm. Und dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Und manchmal bleibe ich stehen und denke mir, okay, na, das geht dann nicht weiter. Dann muss man es leider lassen. Und manchmal denke ich mir, okay, das ist schwierig, aber vielleicht kann man ja dann auch seitlich vorbeigehen an dieser Mauer. Und man kommt zu einem Ziel, aber da muss ich es wirklich wollen. Also manchmal sind es auch Sachen, wo ich sage, nein, das interessiert mich nicht, das lasse ich auch. Also ganz viele Dinge mache ich einfach auch nicht.
Man hat ja oft das Gefühl auch, so bevor man irgendwas anfängt, dann muss man Idee perfekt sein, es muss alles irgendwie geplant sein und dann fängt man oft gar nicht erst an.
Nein, also viele Menschen kennen das nicht.
Nein, das bist du nicht.
Nein, das bin ich überhaupt nicht. Ich mache keine Businesspläne. Ich rechne mir die Dinge, sehr wohl ist der Unterschied, aber ich rechne mir schon, bei allen Dingen rechne ich mir aus, was kann dabei rausspringen, was ist der Sinn und Zweck, ja. Kann das funktionieren? Das ist schon so ein Modus, den ich gelernt habe. Also bei mir ist sogar so, dass ich, also keine Ahnung, ich war jetzt zum Beispiel letztens in einem frisch eröffneten Hotel in Kroatien. Mhm. Wahnsinnig toll, aus dem 15. Jahrhundert, irrsinnig schön renoviert. Die haben die ersten Zimmer irgendwie frei gehabt, deswegen haben wir spontan noch irgendwie was bekommen. Tolles Hotel, auch nicht wahnsinnig teuer. Und die haben, und dann sagen die mir, ja, und dann sage ich, wie viele Zimmer habt ihr? Dann sagt der, 15. Und ich, in der Sekunde, beginne ich mir durchzurechnen und denke mir, das kann sich die nächsten 200 Jahre dieses Hotel nicht rechnen. Also für wen ist das jetzt ein Abschreibposten? Also es ist, geht für mich automatisch, ich beginne jetzt 15 Zimmer, okay, sie verlangen jetzt 100 Euro. Selbst wenn sie 500 Euro verlangen pro Nacht, ja, bei dem Personalaufwand, bei dem, was sie hier rundherum haben, mhm. kann sich das Hotel nicht rechnen. Mhm. Und das ist schon so ein Automatismus, den ich habe, dass ich bei jedem Geschäft, bei jedem Geschäftsmodell, bei jedem Lokal mir letztendlich denke, na, kann sich das jetzt ausgehen oder kann sich nicht ausgehen? Mhm. Also erst vorgestern bin ich mit meiner Frau in der Pizzeria gesessen und habe schnell einen Business Case für diese Pizzeria durchgerechnet, nur im Kopf überschlagen und ich weiß, dass der stimmt. Mhm. Aber mehr als das brauche ich nicht. Es ist einfach nur logisches Denken. Wie kann sich sowas ausgehen? Kann sich's ausgehen oder kann sich's nicht ausgehen? Und wenn ja, wie geht sich's aus? Ich bin nicht der Typ, der, bevor er was macht, sich 500.000 Pläne schreibt, wie er es macht, weil ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Und diese ganzen Businesspläne, ich hab mich hier mit sowas beschäftigt. Mir sind dann immer Leute gekommen und haben gesagt, und hier ein Businessplan, jetzt musst du das machen und das machen. Und ich sage mir, das ist die totale Kaffeesudleserei. Woher will ich denn diese ganzen Zahlen im Vorhinein wissen? Ich weiß sie nicht. Mhm. Also warum setze ich mich jetzt hin und mache mir einen virtuellen Plan? Ich mache es lieber so, ich versuche mit wenig Risiko hineinzugehen, sag, okay, ich glaube, dass das was wird, ich nehme jetzt ein Kapital hinein, sag, okay, mit dem Geld versuche ich das Ding jetzt mal ins Laufen zu kriegen und schaue, ob es funktioniert und merke selber an den Reaktionen und am Markt, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich halt ein bisschen Geld verspielt. Mhm. Und wenn es funktioniert, mache ich weiter. Mhm. Aber ich bin nicht der sich lange Excel-Tabellen schreibt und der wahnsinnig viele Flipcharts bemalt. Das ist nicht mein Stil.
Also was ist es dann, was man braucht? Also es gibt ja viele Menschen, die gute Ideen haben, die gerne ihr eigenes Ding machen wollen, die vielleicht in ihrem Job unglücklich sind und vielleicht sogar wüssten, was sie ungefähr machen könnten, aber irgendwie trauen sie sich nicht so ganz drüber. Und ich selbst kann dieses Gefühl ja auch gut nachvollziehen. Ich habe ja auch lang gebraucht, bis ich dann meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, so, und jetzt traue ich mich drüber, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und ich habe Menschen immer schon bewundert, die sagen, ich mache es jetzt einfach einmal. Und dann, wie du sagst, gehe ich einen Schritt nach dem anderen und schaue mal, wohin es geht.
Wie weit komme ich?
Ja, ist das so dein Number-One-Tipp? Oder welchen Ratschlag kannst du jemandem geben, der jetzt vielleicht gerade überlegt, der vielleicht zuhört und sagt, das wurmt mich schon so lange, ich würde das gerne schon so lange mal probieren, aber ich irgendwie träume nicht drüber. Was ist so dein Tipp?
Naja, du erinnerst dich wahrscheinlich noch, als du bei mir in der Firma damals gearbeitet hast, ist ja oft passiert, dass wir in unseren Sitzungen zusammengesessen sind und dann sind alle gekommen mit neuen Ideen und neuen Vorschlägen. Und mein meistgesagter Satz darauf war, super Idee, gefällt mir wahnsinnig gut, aber wo verdient man damit Geld? Und das ist schon was, dass man sich zu Beginn einmal fragen muss, will ich ein Hobby machen? Will ich etwas machen, weil ich es halt als Hobby machen will?
Ja.
Oder will ich davon leben? Soll es mein Job sein und soll ich damit Geld verdienen? Ja. Und wenn ich damit Geld verdienen will, dann kann ich nicht nur ausschließlich es genauso und alles genauso machen, wie ich möchte, außer ich bin ein genialer Künstler. Das ist was anderes. Ja. Wenn ich ein Künstler bin und sage, okay, dann lebe ich, dann darf man sich auch nicht beeinflussen lassen.
Ja.
Aber ansonsten muss man sich einfach überlegen, gibt es einen Markt? Wie sieht dieser Markt aus? Und habe ich Chancen?
Mhm.
Und dann muss man es ausprobieren. Und mein Tipp ist, ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, was habe ich zu verlieren?
Mhm.
Und wo soll es hingehen? Und ich war immer jemand, der gesagt hat, man muss es ausprobieren, man muss es ganz ausprobieren. Ich habe nie was gehalten von diesen halbseidernen Lösungen, wie, ja, ich bin jetzt nur noch zu 70% in meiner Firma angestellt und daneben versuche ich mir jetzt da meine eigene Sache aufzubauen. Das ist ein Schaß, ganz ehrlich. Ja, wirklich. Also das,
all in.
Nein, wenn, dann muss man es gescheit machen.
Ja.
Und diese halbherzigen Lösungen mit ich springe, aber halt mich trotzdem bitte noch am Schnürl fest, das geht nicht.
Mhm.
Da hat man nämlich auch nicht den notwendigen Druck, weil es ist schon auch wichtig, den Druck zu haben, zu sagen, hey, ich habe jetzt Geld zu verdienen, weil ich meine Mitarbeiterin zu bezahlen habe oder weil ich meine Stromrechnung, meine Leasingrate oder sonst was zu bezahlen habe, deswegen muss ich schon ein bisschen Geld verdienen.
Mhm.
Und möglicherweise muss man da manchmal auch Sachen machen, die weniger gut sind und die weniger Spaß machen, aber das gehört auch dazu.
Mhm. Und dann einfach einmal ausprobieren und sich trauen. Ja, weil oft ist es schon so, dieses Sicherheitsdenken, wo man dann sagt, naja, aber wie soll ich denn meine Miete bezahlen in 3 Monaten zum Beispiel? Jetzt habe ich vielleicht noch Ersparnisse, aber dann, und dann traut man sich gar nicht erst loszugehen. Und deswegen sagt man, na gut, dann reduziere ich mal auf Teilzeit und mache so ein bisschen eins oder das andere. Du sagst, das ist ein Schatz, aber ist es denn möglich, wenn man zum Beispiel sagt, man hat 3, 4 verschiedene Sachen und eines davon ist ein richtiges Herzensprojekt und ein anderes bringt dir ein bisschen Geld und das nächste kann dir vielleicht Geld bringen, wenn du jetzt investierst, dass man mehrere Dinge gleichzeitig startet oder sagst du, bist du einer derer, die sagt, ein Ding, konzentriere dich auf ein Ding und wenn das rennt, dann kannst du überlegen, ein zweites zu machen.
Damit erhöhst du natürlich dein Risiko, wenn du das machst. Das ist gut. Ich bin ein Freund der Fokussierung. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich fokussiert auf die Dinge, die wirklich wichtig sind und sich nicht zerstreut zwischen 100.000 Kleinigkeiten.
Mhm.
Ich glaube nur, dass Fokussierung ein Luxus ist. Den Luxus kannst du dir leisten, wenn du safe bist.
Mhm.
Im ersten Step ging es mir immer darum zu sagen, okay, ich muss schauen, dass ich safe bin. Heißt, ich brauche mal ein gewisses Grundrauschen. Ich muss schauen, dass ich einen Grundumsatz herstelle, möglicherweise auch mit dem ich nicht so eine riesengroße Freude habe. Und mit dem weiß ich, this pays my bills.
Mhm.
Und dann habe ich, wenn ich das habe, dann habe ich auch die Freiheit und die Kraft und die Muße, mich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht in Zukunft das ablösen und die mir mehr Spaß machen.
Mhm.
Aber so eine Grundsicherheit herzustellen, halte ich für wichtig.
Mhm. Zum Thema Fokussieren, was hilft denn dir, fokussiert zu bleiben? Ich meine, du machst ja auch bist ja viel unterwegs, du sitzt oft im Flieger, du hast mit sehr vielen Menschen, mit sehr vielen Kulturen zu tun. Ich kann mir vorstellen, da prasselt auch ganz viel ein auf einen.
Ja.
Wie bleibst du denn am Ball? Wie bleibst du fokussiert, wo du sagst, okay, das ist jetzt das Ding, darum geht's jetzt?
Ja, man muss aufhören, immer die E-Mails zu beantworten. Ja, wirklich. Das ist eine Qual. Weil das ist wirklich diese Kommunikationswahn unserer Zeit, der raubt so viel an Kreativität und an Fokussierung, dass dich jeder bei jedem Blödsinn 5000 Mal auf CC setzt und von dir erwartet, dass du auch schreibst, ja, ja, super und ja, bitte, toll, weitermach. Das ist alles, also das kappe ich mittlerweile komplett weg.
Mhm.
Und wo ich ein bisschen großzügiger bin, ist mit Terminen. Also es gibt viele Leute, die sagen, na, ich mache überhaupt keine unnötigen Termine mehr und sage einfach, na, ich treffe dich nicht oder ich habe keine Zeit dazu.
Mhm.
Ich denke mir da, und da kommen wir wiederum zum Netzwerkgedanken, ich gebe mal eine Stunde her für jemanden, treffe mich auf einen Café und selbst wenn ich mir im Nachhinein denke, das ist ein Blödsinn, das bringt mir nichts.
Mhm.
Egal, vielleicht ist irgendwann mal in Zukunft genau dieser Kontakt oder vielleicht kann ich jemand auch einfach helfen, ohne dass jetzt ich was davon habe. Man muss ja auch nicht immer so sein, dass man selber was davon hat.
Mhm.
Aber grundsätzlich sich inhaltlich zu fokussieren auf das, was jetzt wirklich wichtig ist, halte ich für ganz essentiell. Weil man sich ansonsten gerade in der Selbstständigkeit, man zersplittet sich und man hat das Gefühl, als würde es nie aufhören. Und also wenn mich mein E-Mail-Postfach belasten würde, könnte ich keine Nacht mehr schlafen. Ich habe immer die Methode, dass ich irgendwann mal gegen Jahresende reicht's mir dann. Da mache ich dann Apfel A, Apfel Escape. Und das hat dann zur Folge, dass ich einfach mal alles lösche. Und mir denke, wenn es wichtig ist, dann wird es eh wieder kommen. Und wenn nicht, dann nicht. Also das ist
ein radikaler Schritt.
Ja, aber man darf sich auch nicht immer so. Ich kann mich nicht von jedem E-Mail an die Leine nehmen lassen, dass ich jetzt nicht mein Wochenende habe, weil ich mir denke, ich muss mich jetzt 2 Stunden hinsetzen und E-Mails beantworten. Nein, warum? Ich bin nicht verpflichtet, mit jedem Mensch auf der Welt eine Brieffreundschaft zu öffnen.
Du hast gesagt, du nimmst dir gerne Zeit, auch um mit Leuten Kaffee trinken zu gehen, um auch irgendwo...
Nicht gerne, ich mache es halt
manchmal. Du machst es einfach. Aber das hat dir ja auch zu einem unglaublichen Netzwerk verholfen. Du möchtest sagen, du kennst irgendwie so wirklich viele Menschen, auch durch deinen Job in der Politik, das ist irgendwie Gott und die Welt, und möchtest vielleicht Leute geben, die sagen, naja, kein Wunder, dass der diesen und jenen Job machen kann oder erfolgreich ist, weil er kennt ja so viele Leute. Aber das muss man sich ja auch einmal erarbeiten.
Ja, stimmt. Weil ich habe mal genauso niemand gekannt wie jeder andere.
Ja.
Also ich habe nur die gekannt, mit denen ich in der Klasse war. That's it.
Und was ist so dein Schlüssel zu einem guten Netzwerk und wie wichtig ist es?
Ja, ich habe eigentlich diese ganzen Netzwerkstrategien, wo dann Leute schlaue Bücher schreiben und sagen so, und dann gehst du auf eine Veranstaltung und dann verteilst du deine Visitenkarten und dann erzählst du jedem, was du alles machst. Mich hat sowas immer eher genervt. Ich habe mir gedacht, davon halte ich nichts. Letztlich lerne ich Menschen kennen und finde ich Menschen sympathisch oder nicht oder kann mit ihnen reden oder nicht. Oftmals erfahre ich erst viel später, was sie eigentlich machen. Und man muss bereit sein, einfach mit Menschen zu kommunizieren. Und ja, ich habe sicherlich einen relativ großen Kontaktspeicher in meinem Telefon. Oftmals rufen mich auch Leute an, da steht der Name am Display, ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Aber das gehört dazu. Also es heißt jetzt nicht, dass ich mit jedem jede Woche einen Kaffee trinken gehen kann, das geht auch nicht. Aber man kann auch nicht radikal jedem Menschen irgendwie immer die Tür vor der Nase zuschmeißen und dann, wenn man selber was braucht, erwarten, dass er die Tür offen hat. Das geht auch nicht. Das ist immer eine Frage von Geben und Nehmen. Und man muss auch manchmal bereit sein, anderen Leuten bei ihrer Sache zu helfen, auch in die Gefälligkeitsbank einzuzahlen, ohne zu wissen, ob jemals was zurückkommt. Muss auch nicht sein.
Und hier hast du am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du glaubst an das Gesetz der Anziehung, das, was du aussendest, das kommt zurück. Gibt es denn etwas Größeres, an das du glaubst, mit dem du dich vielleicht auch verbindest, das dir Kraft gibt?
Ich habe einen grundsätzlichen, tiefen und unerschütterlichen Glauben, dass uns das Universum und die Welt positiv gesonnen ist. Ich persönlich glaube an Gott, das ist aber etwas ganz Individuelles. Das ist für manche Leute der Gott, der im Himmel sitzt, den man sich mit einem weißen Bart vorstellt aus der Kirche. Für andere ist es eine Energie, für die Dritten ist es eine Kraft.
Was ist es für dich?
Ich habe kein Bild dazu, aber ich denke mir, Michael Landau hat einmal zu mir gesagt, wenn du durch die Welt gehst und dir die Welt anschaust und die Natur anschaust und die Tiere und auf den Himmel schaust und die Sterne ansiehst und den Mond und die Sonne, dann bedarf es doch einer wesentlich größeren Anstrengung, sich selber einzureden, dass da nichts ist, als dass da was ist. Und so sehe ich das auch. Und ich glaube grundsätzlich, dass da etwas ist und dass jemand da ist, der mir Gutes will. Und mir letztlich auch in allen entscheidenden Fragen meines Lebens das richtige Gefühl gibt. Und deswegen reduziere ich sehr oft Entscheidungen immer wieder oder bringe sie zurück auf mein Bauchgefühl. Oft ist es so, dass du vor einer Entscheidung ein klares Gefühl hast und dann beginnst du zu reden und dann beginnst du zu diskutieren und dann kommen Leute und sagen, und einerseits und andererseits und diesseits und jenseits. Und das mache ich zum Beispiel nicht, weil das alles nur mein Gefühl verfälscht. Ich vertraue eigentlich am meisten meinem Gefühl und meinen Gedanken, die ich zu etwas habe. Es ist zwar okay, wenn jemand anderes seine Meinung einbringt, dann denke ich auch drüber nach. Es ist nicht so, dass ich darüber das alles tue. Ich höre mir das auch gern an. Aber am Ende wege ich ab und bringe es zurück zu meinem Gefühl. Das Gefühl, das ich habe.
Hast du irgendeine Praxis, wo du dieses Gefühl wahrnimmst, regelmäßig, wo du dich selbst vielleicht auch darin schulst, eine Connection aufzubauen zu diesem Größeren, was auch immer es ist?
Ich habe jetzt da nicht irgendeine Form von einer Meditation oder eines einstudierten Prozederes. Mhm. Das ist eigentlich die ganze Zeit so. Mhm. Das hört nie auf. Mhm. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen verfälscht, wenn ich zu wenig allein bin. Deswegen brauche ich immer wieder Zeiten, in denen ich einfach allein bin. Und wenn das ist eine Stunde, in der ich ins Fitnesscenter gehe und in Ruhe meine Gewichte hebe und dabei Musik höre. Musik hören ist für mich ganz entscheidend. Es kann aber auch sein, dass ich einfach mal 20 Minuten dusche und dann rinnen irgendwie mit dem Wasser auch Ideen von oben runter.
Du hast eine sehr liebe Familie, du hast eine entzückende Tochter, bist glücklich verheiratet, du hast ein Haus gebaut. Du hast zwei Bücher geschrieben, einen Baum gepflanzt. Das ist irgendwie so, man möchte meinen, ja, der Mann steht ganz gut im Leben. Und nebenbei hast du auch einige richtig coole Projekte sehr erfolgreich umgesetzt. Gibt es denn etwas, das Matthias aller Rolle unbedingt noch machen möchte in seinem Leben? So eine Nummer eins auf der Bucketlist, ein Abenteuer, das da draußen auf dich wartet.
Eine Bank überfallen wäre lustig. Okay. Nein, davon abgesehen, nein, das ist Blödsinn. Naja, was möchte ich? Nein, kann ich dir nicht sagen, weil letztlich mein ganzes Leben nicht einem vorgefertigten Plan bisher unterlaufen ist. Mhm. Es wäre völlig absurd, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das noch machen. Klar gibt es so Dinge, wie ich mir denke, ich würde gerne mal, keine Ahnung, East Coast, West Coast Amerika einen Monat lang mit einem alten Caddy Cabrio fahren. Ja, es ist solche Sachen. Das sind so Dinge, Träume, die erfüllt man sich oder erfüllt sie sich nicht, aber die sind nicht das Entscheidende. Ich habe nie Pläne gehabt. Ich halte auch überhaupt nichts davon. Ich meine, gibt auch irgendeinen Spruch, dass das Leben passiert, während du Pläne machst, ja. Und wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann sag ihm deine Pläne. Das glaube ich nicht. Ich habe keinen Plan. Es kann mein Leben morgen völlig anders sein. Und es wird auch gut sein. Das weiß ich. Und das ist das Entscheidende.
Und worum geht's dann am Ende des Tages im Leben?
Ich glaube, es geht darum, glücklich zu sein, erfüllt und glücklich zu sein. Und wenn du das bist, dass du dieses Glück dann teilst, dass du möglichst viele andere Menschen auch glücklich machst. Das ist das Entscheidende. In welchem Weg auch immer du das machst.
Danke für das Gespräch, Matthias.
Ich danke.
Sehr inspirierend, deine ganze Story. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf allen weiteren Wegen, wo auch immer dich die Reise noch hinführt.
Ja, dir auch. Du bist ja der Chef in Sachen Reisen.
Ja. Ich nehme dich mal mit.
Sehr gerne.
Ja, und ich hoffe, du hattest Freude mit diesem Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Es hat mich sehr inspiriert, was Matthias da so gesagt hat. Wenn du da was Wertvolles mitnehmen konntest für dich, dann freue ich mich sehr und dann freue ich mich auch, wenn du es mir mitteilen magst auf Instagram jakob.horvat. Lade dich auch gerne ein, mal vorbeizuschauen auf 1000firststeps.com. Du findest dort auch meinen Weltreiseblog übrigens. Viele spannende Geschichten von meiner Weltreise, aber auch spannende Menschen mit inspirierenden Stories, die ich da kennengelernt habe. Und kannst dich dort auch für meinen Newsletter anmelden, um am Laufenden zu bleiben. Ja, und wenn du das Gefühl hast, 1000 First Steps sollten mehr Menschen hören, weil du den Podcast cool findest, weil du das Gefühl hast, ja, das bringt mir was auf meinen eigenen ersten Schritten oder den nächsten Schritten, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden. Und wenn du möchtest, hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Das hilft, anderen Menschen den Podcast zu finden. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne restliche Woche. Viel Freude bei allem, was du tust, und freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören.